Hallo und herzlich willkommen zur Folge 434. 434 des Computer Club 2, des Audiocast des Computer Club 2. Ich begrüße alle ganz, ganz herzlich, die uns zuhören, auch wenn sie im Bett liegen.
Und ich freue mich auch über alle, die zuhören. Herzlich willkommen zu unserem Audiocast. Wir haben, wie üblich, versucht, wieder was für Sie zu sammeln, das vielleicht interessant ist. Da vielleicht können wir Ihnen Einblicke geben, die Sie sonst nicht so sehen.
Ja, ab und zu kommen ja mal so Wanderarbeiter vorbei oder so und die irgendwelche Arbeiten für ein Stück Brot oder wenig Geld verrichten. Jetzt hatte ich gehofft, da käme mal so eine Hackergruppe. Ich habe Holz zu hacken, aber war nichts. Mercedes hat da mehr Glück gehabt. Daimler hat nämlich eine Hackergruppe aufgebaut. Und die hacken zwar kein Holz, das wäre denn wahrscheinlich zu blöd, sondern die hacken Daimler. Genau. Das sind also wirklich hochspezialisierte Leute. Keiner weiß doch, ganz wenige Leute wissen, wer das ist. Keiner weiß doch, ganz wenige Leute wissen, wo die sind, wie viel das sind, von wo aus die arbeiten, was sie verdienen oder sonst was, sondern die arbeiten im Verborgenen in einer Festanstellung bei Daimler und deren Aufgabe ist es, nichts anderes zu tun, als zu versuchen, Daimler zu hacken. Einzudringen in die Firmennetzwerke von außen, Sicherheitslücken zu finden von innen, die Autos anzugreifen, so wie bei Tesla letztens, da haben doch zwei Studenten in den USA den Tesla geknackt und konnten dann Türen und ähnliches auf- und zumachen und lauter so ein Krempel da. Und das ist eigentlich eine ganz neue Geschichte. Wahrscheinlich, hat mir der Heinz im Vorgespräch gesagt, werden viele andere Firmen sowas auch haben. Nur sie sagen es nicht öffentlich. Sie trauen sich das vielleicht nicht. Weil die Widerstandsfähigkeit der eigenen IT-Systeme, das ist ja so ein heiliger Gral. Und zuzugeben, dass die nicht so sicher sind, das macht ja nun keiner. Und wenn ich da Leute beschäftige, die versuchen sollen, das zu hacken, zu knacken, zu cracken, zu was weiß ich was, dann heißt das ja mit anderen Worten, ich traue meinem System nicht. Nur das ist zu kurz gedacht, das ist eigentlich zu blöd gedacht. Alles, was von Menschen gemacht ist, hat Fehler. Selbst alles, was von der Natur gemacht ist, hat Fehler. Daraus entsteht ja auch dann die Evolution und die Entwicklung. Und hier ist es genauso. Nur wenn die Fehler gefunden werden, dann kann man sie auch schließen. Wenn ich nie auf die Schnauze falle, lerne ich nie aufzustehen. Das ist ein uraltes Prinzip. Ja, und dass diese Geschichte nun von Daimler, dass denen das lieber ist, dass das eigene Leute machen und diese Systeme die Löcher finden und knacken und eindringen und sowas, als Fremde, das ist ja nun ganz klar. Und dass selbst die Leute, die sich das Geld selbst drucken, die so viel haben, dass es weitergeben müssen, dass die nicht auf ihre Daten aufpassen können, obwohl sie mehr bezahlen können als alle anderen, das haben wir gesehen bei der EZB. Ende Juli war es mal wieder soweit. 20.000 E-Mail-Adressen sowie einige Telefonnummern und Postanschriften sind bei denen kopiert worden. Von außen ein Angriff und man ist bei der EZB, bei der Europäischen Zentralbank eingebrochen. Muss man sagen, hört mal, ihr EZB-Dilettanten, fragt mal den Zetsche, ob der euch nicht so ein paar Leute abtreten kann, damit ihr mal eure Kiste dicht machen könnt. So geht's doch nur wirklich nicht, oder? Muss man sich nicht schämen, Herr EZB? Aber ihr habt ja nur andere Sachen im Kopf. Ihr müsst ja... jetzt kommen wir zu weit weg davon. Also, Daimler hat's gut gemacht. Und alle anderen Firmen, die sich nicht trauen, das öffentlich zuzugeben, geht doch auch mal in die Öffentlichkeit. Erzählt das doch mal. Es muss doch salonfähig werden, zu sagen, ich lass mein System testen. Und selbst wenn irgendjemand eindringt, dann kann man den Fehler beheben und die Lücke schließen. Ich find's gut. habt ihr echt gut gemacht. Also sehr viel Gutes lasse ich manchmal nicht an diesem Stern, aber jetzt in der Richtung glänzt der Stern für mich ein bisschen.
Also das ist wirklich eine lobenswerte Initiative, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die modernen Autos ja fahrende Rechenzentren sind und dass immer mehr Wert drauf gelegt wird, dass die irgendeine Verbindung zum Internet kriegen, also das Car Entertainment zurzeit noch, wie es heißt, oder die Überwachung des Motors, die Überwachung der Parameter, dass das Auto automatisch mit der Werkstatt einen Termin ausmacht, wenn das Öl alle ist oder sowas, Entschuldigung, sehr primitiv ausgedrückt, also wenn es gewartet werden muss, ist ja sehr lobenswert. Aber Rechenzentren werden ja nicht von einem alleine programmiert. Es ist immer eine Sammlung von der geistigen Leistung vieler. Und gerade an den Schnittstellen kommt es dann öfter mal zu Missverständnissen oder es gibt auch Fehler in den Programmen, dass irgendwo, und sei es nur ein Compiler, falsch arbeitet. Deswegen ist so eine Untersuchung notwendig. Denn wenn das Radio im Auto mal was Falsches von sich gibt, das ist nicht schlimm. Wenn die Bremsen mal nicht gehen sollten, dann wäre das fatal, weil das Unfälle nach sich ziehen kann. Und gerade deswegen finde ich von Automobilherstellern, wenn sie so etwas nicht machen würden, mehr als unverantwortlich.
Mhm.
Denn Sicherheitslücken gibt es überall.
Ja, und was findest du, wenn genau das Gegenteil passiert, wenn da jetzt Aktivitäten laufen, um die Leute, die sicher sein wollen, zu verunsichern? Denk mal an Russland.
Ich weiß, was du meinst. Du meinst die 3,9 Millionen Rubel, die ausgelobt sind.
Knapp 83.000 Euro.
Ja, die ausgelobt sind, um Tor zu knacken.
Mhm.
Tor ist ja das Anonymisierungsforum für die, die es zufällig nicht wissen sollten. Über Tor kann man im Internet Adressen besuchen, ohne dass man zurückverfolgt werden kann.
Naja, gut. Also, dass man nur sehr schwer zurückverfolgt werden kann.
Ja. Angeblich gibt's da Sicherheitslücken. Im Vorgespräch sprachen wir darüber, dass zwei Wissenschaftler, die an der Carnegie Mellon Universität arbeiten, auf der Black Hat Konferenz, Hacker-Konferenz, erzählen wollten, wie man relativ einfach Tor überlisten kann.
Mit einem geringen Aufwand.
Sie von an, bitte?
Mit einem sehr geringen Aufwand. Das war dieser Michael McCord und der Alexander, habe ich wieder den Namen vergessen, Wollinkin, glaube ich, oder so. Ich habe an Volvo gedacht dabei, aber so heißt er nicht, Wollinkin oder so. Die wollten einen Vortrag halten und sind dann zurückgepfiffen worden von den Anwälten der Uni. Und da sie da angestellt sind, mussten sie eben das Maul halten.
Ja. Und jetzt hat eben Russland 63.000 Euro ausgelobt.
83.
Wenn jemand, 83, Entschuldigung. Wenn jemand es schafft, eine Lösung zu liefern, wie man Tor überlisten kann, wie man also nachverfolgen kann, wer über Tor im Internet surft. Ich meine, das Tor ist ja entwickelt worden, darf man nicht vergessen, von amerikanischen Regierungsbehörden und mit Unterstützung amerikanischer Regierungsbehörden. Es ist ein Open-Source-Projekt, das mit Mitteln der US-Marine finanziert wurde. Es soll eben in Ländern, das ist die Idee, war ursprüngliche Idee der Militärs dahinter, in Ländern, in denen der Zugang zum Internet gesperrt ist oder sehr stark sanktioniert wird oder überwacht wird, den Einwohnern eine Möglichkeit zu bieten, frei im Internet zu surfen. Es gibt natürlich auch dann wieder die Kritiker, die sagen, okay, der Drogenhandel, Terrorismus oder Kinderpornografie, die nutzen auch diesen Anonymisierungsdienst. Und das ist auch die Argumentation, mit der laut Moscow Times die Russen da einsteigen. Die sagen, wir möchten gerne die Kriminalität, die Tor nutzt, unterbinden. Ich halte das für sehr, 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 sehr kritisch. Ich hoffe, du auch. Sicherlich gibt es, egal was man macht, immer wieder Gangster, die sowas versuchen zu missbrauchen. Auf der anderen Seite bietet Tor als eine Möglichkeit, wirklich mal im Internet zu surfen, ohne dass man von den Googles oder von den Yahoos oder wer immer die Tracking-Tools hat, zurückverfolgt wird. Obwohl die neuen Tracking-Tools gehen angeblich auch über Tor hinaus. Das ist aber ein anderes Thema. Wenn man das jetzt aushebelt oder wenn Russland jetzt eine Möglichkeit bekommt, das auszuhebeln, dann wird das sicherlich auch in kürzester Zeit veröffentlicht und wird auch den anderen Geheimdiensten sicherlich zur Verfügung stehen. Die Snowden-Dokumente sagen zwar, dass der USA NSA schon länger versucht, Tor zu knacken, aber bis jetzt damit noch nicht erfolgreich war. Wie der Status jetzt ist, weiß man natürlich nicht, denn Snowden ist ja im Prinzip, ich glaube, schon fast ein Jahr weg und die Entwicklung auch bei der NSA geht weiter. Auch was die beiden Wissenschaftler aus der Carnegie Mellon Universität wussten oder publizieren wollten, weiß man nicht, sie sind ja zurückgepfiffen worden. Auf der anderen Seite, wenn man wüsste, wo die Schwachstellen gefunden haben, könnte die Open Source Community, die ja Tor weiter pflegt, diese Schwachstellen ausmerzen. Das ja. ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, sehr komplizierte Situation. Was glaubst du denn, wie das da weitergehen wird?
Ich bin da nicht so frohen Mutes insgesamt, denn Geld regiert die Welt. Und wenn ich mir überlege, denk an Google, denk an Android. Da ist ein Betriebssystem geschaffen worden, welches quasi über Nacht die Weltherrschaft übernommen hat. Und wer, wenn nicht Google, wäre in der Lage, Kommunikation, die über Android erfolgt, zu verschlüsseln? Warum wird es denn nicht gemacht? Warum ist denn da kein verschlüsselter Messenger eingebaut, so dass man quasi von Ende zu Ende tatsächlich verschlüsselt arbeiten kann? Ich glaube nicht, dass Google, die ja technologisch gesehen dazu absolut in der Lage wären, so etwas umsetzen wird und wollte. Nur warum nicht? Erstens, Google liest ja alle E-Mails mit. Gut, da sitzt nicht der Herr Google da und liest wie ein Wahnsinniger. Nein, nein, das machen schon Computer und Computerprogramme, die die Texte analysieren und nach bestimmten Algorithmen auswerten, um zu gucken, was wird am häufigsten gebraucht, was natürlich auch für die Geheimdienste, wo steht Bombe drin, wo steht Terror drin, wo steht Anschlag drin oder sonstiger Kram, vielleicht sogar irgendwelche Drogen oder so. Das wird ja dann freundlichst auch weitergemeldet. Wer was anderes sagt, der glaubt auch daran, dass der Weihnachtsmann sich vom Osterhasen die Eier färben lässt. Das ist ja nun das Geschäftsmodell. Und wenn Google das alles verschlüsseln würde, so dass es selbst nicht mehr mitlesen kann, ja, da würden sie ja den Ast, nicht nur den Ast absägen, auf dem sie sitzen, sondern sie würden den ganzen Baum umhauen, auf dem sie sitzen. Dann wären sie ja fertig, da wäre ja nichts mehr. Also, da passiert nichts. So, wer soll es denn sonst machen? Apple hat ja da so eine Vorreiterrolle übernommen. Aber wer Apple traut, gehört zur Minderheit. Denn Apple selbst versucht ja nun auf vielen, vielen Wegen auch an die Daten seiner Nutzer zu kommen, um daraus Nutzen zu ziehen. Heißen die deswegen Nutzer? Nee, eigentlich nicht. Microsoft? Microsoft irgendetwas verschlüsseln? Na, wenn die Verschlüsselung so gut funktioniert wie ihre Betriebssysteme, wäre es vielleicht sicherer, darauf zu verzichten. Es gibt keinen, der sagt, es wäre für mich als weltweit agierendes Unternehmen von Nutzen, wenn wir dem Benutzer eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten würden. Das ist die eine Geschichte. Nun kann man es natürlich selbst machen. Aber wenn ich mir überlege, dass das für viele einfach, Neuland ist, man hat Angst, ich muss ein Schlüsselpaar erzeugen, wie ist denn das und wie geht denn das und wie muss ich denn das und wie und was ist denn und oh je, jetzt kommt da wieder irgendetwas und jetzt muss ich da einen öffentlichen Schlüssel und Natürlich muss man sich da hineindenken. Natürlich muss man sich da hineinarbeiten. Aber es ist nicht komplizierter, als ein E-Mail-Konto einzurichten oder irgendetwas anderes. Und dann kann man geheim miteinander kommunizieren. Und wir haben ein Recht darauf, dass keiner unsere Informationen mitliest. So, ich höre schon wieder Millionen von Stimmen, die sagen, ja, ich habe aber nichts zu verbergen. Das ist der dritte Grund. Die Leute sagen alle, sie haben nichts zu verbergen. Ich stelle mir nur vor, wie wäre das, wenn jemand, der nichts zu verbergen hat, wenn ich seine E-Mails mitlesen könnte und würde diese E-Mails irgendwo, gibt's ja gar nicht mehr, der Herr Litwas ist ja tot, aber der hat ja mal so Säulen gehabt, heute sind das irgendwelche Bretterwände oder so, und würde die alle dort an so eine Bretterwand hängen. Was wird denn dann passieren? Was sind denn das für Aussagen, ich habe nichts zu verbergen? Sind das Leute, die wirklich keine Privatsphäre haben wollen? Haben die keine Gardinen am Fenster? Haben die ein Schlafzimmer aus Glas? Stehen die auf der Straße, wenn sie duschen oder was? Man muss sich das wirklich mal überlegen. Das sind einfach nur Aussagen, die so dahin geschmissen werden, aber die keine Substanz haben. Wir Menschen sind Individuen und wir haben ein Recht auf unsere Individualität, ein Recht auf Privatsphäre. Wir haben ein Recht, mit jemandem zu sprechen, zu kommunizieren, zu schreiben, ohne dass irgendjemand anderes das mithören, mitsehen und mitlesen kann. Aber keine Firma auf der ganzen Welt hat ein Interesse daran, uns dieses Recht zu geben, weil sie dann nicht mehr in der Lage sind, so viel Geld zu scheffeln mit unseren persönlichen privaten Daten, wie das im Moment der Fall ist. Also, eine Zwickmühle. Wir müssen selbst den Arsch bewegen, wenn wir da heraus wollen. Und wir müssen eigentlich anfangen und mit anderen darüber reden und anderen zeigen, wie es geht. Aber den ganzen Quark, den ich erzähle, macht sowieso keiner. Der Zug ist abgefahren. Wir wollen ja alle kostenlos unsere E-Mails verbreiten. Wir wollen ja alle kostenlos die ganzen Dienste nutzen. Wir wollen ja alle so. Und das geht eben nur über die Preisgabe unserer Daten und nicht mehr anders. Diese Maschine läuft. Und wenn Einzelne da sagen, ich spiele dabei nicht mit, ich bin nicht in irgendwelchen sozialen Fleischbeschau-Netzwerken oder sonst was, sondern ich bleibe da draußen, dann ändert das die Welt nicht. Und die Masse, die einen sind träge, die anderen sind faul, die nächsten sind dumm, die Masse ändert nichts daran. Sie läuft einfach hinterher, sie kriegt ja so viel gute Sachen dafür, so viele Geschenke dafür. Deswegen macht es, glaube ich, keinen Sinn, darüber nachzudenken. Entweder macht es für sich selbst und für sein nächstes Umfeld, oder man schwimmt in der Menge mit und sagt, 7 Milliarden Menschen auf der Welt, wer interessiert sich schon für mich? Aber ich bin mir wichtiger.
Man muss also zu eins sagen, Google ist der größte Werbekonzern der Welt. Der lebt von der Werbung, die er verkauft. Und je zielgerichteter er die verkaufen kann, höher die Rücklaufquote der Werbung ist, desto mehr kann er an Umsatz erzielen. Er kann aber die Werbung nur platzieren, wenn er etwas über den Besucher von irgendwelchen Webseiten erfährt. Also muss er tracen, wer wo rumsurft, wer welche Mails kriegt, denn auch der Google Mail Service ist ja kostenlos, aber nicht umsonst. Denn die, wie du schon sagtest, die werden semantisch untersucht, die Mails. Und wenn einer sich eben, wie ich zum Beispiel, wenn ich auf Webseiten gehe, bekomme ich sehr oft Werbung eingeblendet von den Musikalienhändlern. Ganz einfach, weil ich mich für Musikinstrumente interessiere. Bitte?
Die haben dich erkannt.
Ja, gut, weil ich ja sonst auch auf die Webseiten gehe und gucke, was es Neues gibt. Das ist auch immer so ein bisschen, um ein wenig träumen zu können. Oder was ich auch schon mal kriege von den Dienstleistern, so von den Elektronikversendern, bei denen ich auch schon mal nachgucke, was gibt es denn Neues, was kann man sich an Spielzeug denn mal wünschen und so. Oder was braucht man dringend, wenn mir ist jetzt wieder eine Platte verreckt, also brauche ich einen Ersatzteil, dann gehe ich natürlich zu irgendeinem auf die Webseite und gucke nach, was da los, wie man denn das kaufen kann. Denn
Aber du löscht nicht vorher deine Cookies und du änderst nicht, sagst nicht deinem Browser, du, heute bin ich mal ein Apple oder heute bin ich ein Linux-Rechner oder heute bin ich ein Windows 7 oder ein XP-Rechner oder und die ganzen Parameter kann man doch ändern. Wenn du dann die Webseite wechselst, dann wechsle ich in aller Regel auch meine Bekleidung, die Bekleidung meines Browsers und gehe woanders hin. Und kann dann nicht so einfach erkannt und verfolgt werden.
Auch du wirst dann irgendwann wieder verfolgt, denn die Googles und Yahoos brauchen mittlerweile keine Cookies mehr. Die können über den Browser, über die JavaScripte, falls es aktiviert ist, können die rauskriegen, quasi eine Hardware-Quersumme über den Rechner bilden und der beim nächsten Besuch wird wieder die gleiche Quersumme und dann wissen die wieder, welcher Rechner das war. Also
ja, genau. Aber
das ist ein Wettkampf.
Ja, das ist es ja eben. Das muss man eben unterbinden. Warum soll ich JavaScript haben? Ich verzichte in aller Regel auf Seiten, die ich nicht kenne, die JavaScript haben wollen. Am bescheuertsten finde ich, wenn ich auf eine Seite gehe und die bleibt komplett weiß, weil ich sehe noch nicht mal Impressum oder sonst was, wenn ich nicht JavaScript aktiviere. Ja, bin ich eigentlich bescheuert? Wollen die mir was verkaufen? Oder nicht. So, und dann soll ich dann, was weiß ich was, Klimmzüge machen, soll möglicherweise mir auch noch irgendeinen anderen Browser installieren. Ich habe es heute wieder gehört von irgendeiner Bank. Ja, mit welchem Browser arbeiten Sie? Ja, können Sie nicht mal einen anderen Browser nehmen? Ja, ich kann mal ein anderes Konto nehmen. Das ist wohl wahr. Nur, das läuft auf das Gleiche hinaus, was ich vorhin sagte. Die Leute machen es dann eben. Ich sag Bank so nicht, du kannst mich gern haben. Aber die Leute sagen ja gut, welchen soll ich installieren und dies und das und bla bla. Nur dieser Zug ist abgefahren. Das sind einige wenige Querulanten, die in der Lage sind und auch den Mut dazu haben zu sagen, ich mache das Spiel nicht mit. Aber die Masse läuft einfach mit. Das haben wir
und Daten sind das Kapital des 21. Jahrhunderts.
Mhm. Ja. Das war so. Übrigens, wir sind ja so am Rande der Verschwörungstheorien angelangt. Da ist mir letztens etwas aufgefallen, da muss ich sagen, diese aus Russland gesteuerten und versorgten Kriegsverbrecher in der Ostukraine, die aller Wahrscheinlichkeit nach diese MH17 abgeschossen haben und die Crew und die Besatzung und die Passagiere ermordet haben, da gibt es merkwürdige Geschichten darüber. Die Propagandamaschinen, die laufen, die tun nichts anderes, als die Welt zu belügen. Das kennen wir ja schon aus dem Irakkrieg und so weiter. Aber hier kam eine Sache, die etwas merkwürdig war. Und zwar die YouTube-Videos vom Unfallort. Wenn man sich die ansieht, und guck mal da in die Metadaten hinein, die sind alle datiert vor dem Absturz, bevor die Maschine überhaupt gestartet ist. So, und das ist natürlich jetzt ein Stoff für Verschwörungstheorien. Sind die vorher gedreht worden? Sind die gar nicht echt? Gibt es das gar nicht? Stimmt das überhaupt nicht? Und wenn man dann mal weiter liest und sucht im Internet, es gibt auch andere Leute, denen das aufgefallen ist. Dann muss man mal weitersehen, wenn man sich dann mal ansieht, hier die CC2-Sachen, die da hochgeladen werden, auch da ist der Timestamp falsch. Und wer macht denn den? YouTube macht den, wenn ich Videos hochlade. Und da kann man ganz erstaunlicherweise sehen, und das lässt sich nicht mit Zeitverschiebung zwischen Ukraine oder Deutschland und USA oder so erklären, sondern da kann man sehen, dass die Zurückdatierung bis zu 26 Stunden beträgt. Es gibt keinen Grund, es gibt keine Erklärung, es gibt überhaupt nichts dazu, sondern wenn man das hochlädt, wird dieser Hochladezeitpunkt zurückdatiert. Google formatiert das ja um in eigenes Format und sowas und knurzt dann da seine Daten da rein. Und daraus kommen dann natürlich so Sachen nach dem Motto, guck mal, das Video, das ist ja gedreht worden, bevor die Maschine abgestürzt oder gestartet ist. Ist ganz klar. Aber hier die Aufklärung und die Wahrheit ist ganz einfach, dass Ursache dafür YouTube ist, die irgendetwas machen, was keiner versteht, keiner weiß und was auch gar keinen Sinn macht. Ich meine, was Google macht, macht Sinn. Und die verdienen Geld damit, aber dass man die Zeit um 26 Stunden zurückdreht, bis zu 26, ist nicht konstant. Und das macht nicht so wirklich Sinn. Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren.
Könnte es sein, dass das ganz einfach ein Softwarefehler ist?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ein Softwarefehler, dann müsste das ja eine Wanderbaustelle in der Software sein, dass die mal 5 Stunden, mal 13 Stunden, mal 26 Stunden zurückdatiert.
Ja gut, die läuft ja auf verschiedenen Servern, läuft ja nicht alles auf einem Server. Es werden ja jede Minute 30 Stunden Videomaterial nach YouTube hochgeladen.
Tja, also, diese Videos sind also nicht vorher gedreht worden, diese schrecklichen Kram da, sondern nachdem das Verbrechen passiert ist, sind die gedreht worden. Jo, Heinz, dir sagt wahrscheinlich die HANA-Datenbank etwas.
Aber sicher das.
BND ist da ganz, ganz heiß hinterher. Und bei der Hochschule oder Universität der Bundeswehr wird im Moment geprüft, inwieweit man die einsetzen kann, um das gesamte Internet in Deutschland quasi in Echtzeit zu überwachen. Die HANA-Datenbank von SAP, die läuft im Arbeitsspeicher. Die wird also nicht irgendwo auf Platten geschaufelt und dann umgeschaufelt und hin und her und sortiert und sonst was, sondern die läuft komplett im Speicher des Rechners und ist damit natürlich viel schneller.
Ungefähr 1000-mal schneller als eine Datenbank, die plattenbasiert wäre.
Ja, und das ist also so eine Geschichte, wo man sich fragen muss, meinen die das eigentlich wirklich noch ehrlich oder so? Wenn die jetzt über solche Dinge nachdenken, die Kosten sollen sich auf etwa 300 Millionen Euro belaufen. Und ja, jetzt ist es wohl erstmal gestoppt worden vom Bundestag, dieses Projekt. Allerdings von dem Gremium, was für die Finanzierung der Geheimdienste zuständig ist. Und die wollen jetzt erstmal eine Begründung haben, warum müssten ihr das nun haben? Nun wird ihm wahrscheinlich erklärt, wie wichtig das ist, dass man in Echtzeit alles und jeden quasi live überwachen kann. Und wenn der liebe Heiko Maas, der sich schon oft genug sehr, aus meiner Sicht, sehr positiv hervorgetan hat, der Bundesjustizminister, wenn er sich auch hier wieder als Verstandsmensch outet, der freiheitliche Vorstellungen propagiert, dann könnte es sein, dass dieses Projekt wirklich gestoppt wird. Und wenn nicht, das ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir nichts anderes sind als Volksvieh, was dafür taugt, Steuern zu zahlen. Und der Staat macht, was er will. Nicht wir sind der Staat, nein, nein, die Regierung ist der Staat. Und Teile davon, so Auswüchse wie Bundesnachrichtendienst und ähnliches, das sehe ich schon so fast so wie ein Krebsgeschwür an der Bundesregierung dranhängen. Entschuldigen Jungs, ihr macht auch eure Arbeit oder Mädels, aber anständig ist das, was ihr macht, nicht. Nur, um das mal so gesagt zu haben.
Wir sollten noch was Positives erzählen.
Oh ja.
Unser Freund Thomas Ritter. Der betreibt einen Shop. In diesem Shop gibt es, wie ich schon mal gesagt habe, werthaltige Produkte, die an den Computerclub erinnern, die also mit Logo versehen sind. Da gibt es Kappentaschen, Tassen, es gibt auch Speicherstöcke da. Und das ist etwas, das ist immer positiv und das lohnt sich auch, da mal reinzuschauen. Über unsere Webseite cc2.de kommt man ja dahin. Und lässt sich dann immer mal wieder überraschen, was es da für tolle Sachen gibt.
Und keine Angst, der Thomas Ritter freut sich riesig, wenn ihr zum Beispiel Tassen kauft, denn nichts ist ihm lieber, als wenn er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Entschuldigung, Thomas, musste sein. So, dann sind wir am Ende der Sendung angelangt. Und was sagt ein ordentlicher Moderator, Herr Schmitz?
Ich habe jetzt die Daumen hoch und sage Tschüss und das, schön, dass Sie dabei waren.
Das Gleiche tue ich auch und sage ebenfalls Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören und schlaf weiter.